Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Die Tür für neue Leads sollte härter sein als die vom Berghain. Das ist eine These, mit der mein heutiger Gast rausgegangen ist. Warum die Lead-Qualität wichtiger als die Quantität ist und was das für dich im B2B-Marketing und Sales bedeutet, das erfährst du jetzt. Liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute genau dieser Thesenaufsteller, nämlich der geschätzte Julius Göllner. Julius ist, was soll ich sagen, unternehmerischer Tausendsasser, macht eine ganze Menge schon im B2B-Bereich in Sachen Marketing und Sales sehr Schlag und deswegen bin ich super happy, dass er hier ist. So, lieber Julius, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Robin. Freut mich sehr, dass du die These von ein paar Wochen direkt aufgegriffen hast und danke für die Einladung.
Ja, so, wir beide haben uns zuletzt gesehen in Bochum. Da war eine Veranstaltung im Sales Management Department der Ruhr-Uni und da waren ein paar sehr begabte Masterstudierende der Ruhr-Uni und die haben also ihre Erkenntnisse zum Thema Vertrieb in SaaS vorgestellt und das war super spannend und du hast im Rahmen eines Hot Seats genau diese These rausgehauen, also harte Tür für Leads noch härter als die beim Berghain. So, da wollte ich jetzt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie du so dazu gekommen bist. Erzähl mal, was ist eigentlich das Problem von schlechten Leads?
Ja, also vielleicht zum Hintergrund dieser These, ging natürlich da hauptsächlich um junge Leute, die jetzt ins Berufsleben gehen oder vielleicht auch selber gründen. Und ich bin selber langjähriger Gründer und habe natürlich den Fehler gemacht, den viele gemacht haben. Am Ende freut man sich über jeden potenziellen Kunden und läuft auch jedem hinterher. Ich glaube, wenn man in einer Phase ist, wo sein eigener Go-to-Market und die Pipeline ein bisschen weiterentwickelt, more mature ist, ist es extrem wichtig, A, zum einen ein klares Verständnis zu haben über seine Zielkunden und Zielkundenpersonas, oder? Und was die für Kriterien erfüllen müssen, was für Punkte erfüllt sein müssen. Und zweitens auch darüber, mit wem man nicht weiterarbeiten soll. Warum? Weil jeder Lead, der vorne in die Pipeline reingeht, natürlich finanzielle Ressourcen bindet, aber vor allem auch humane Ressourcen bindet im ganzen weiteren Prozess. Und eine volle Pipeline vorne eben nichts darüber sagt, wie viel hinten ankommt erstmal. Daher habe ich die natürlich etwas überspitzt formulierte These da mal aufgestellt.
Ja, finde ich sehr schön. So, ich habe dich jetzt auch genau so als unternehmerischer Tausendsasser mal ein bisschen vorgestellt. So, und was ich, also aktuell, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, AR Artist Konferenz, jetzt im Oktober in Berlin. Übrigens am Vorabend gibt es bei HubSpot ein fantastisches Pre-Event, was ich dir auch nur ans Herz legen kann. Link dazu in den Shownotes. Aber anderes Thema. Und halt mit Rap seid ihr gerade aktiv dabei, das Thema, sag ich mal, SDR as a Service ist, glaube ich, so der Kurzpitch. Also so dieser Übergang von, wir haben dann Marketing-Lead und gucken mal, ob der auch Sales-relevant werden kann. Diesen Prozess bietet ihr quasi als Outsourcing an. Und für alle, die sonst noch keine Berührungspunkte mit dir hatten, was hast du davor eigentlich so alles gemacht, damit man so ein bisschen einschätzen kann, woher weiß der Mann das, was er da jetzt erzählt?
Ja, also danke erstmal für die Vorstellung, Robin. Ich habe BWL und VWL studiert, bin danach in die Unternehmensberatung gegangen, war bei McKinsey, habe da Banken und Versicherungen beraten. Dann haben mich die zwei Gründer von Zalando damals, mittlerweile glaube ich, 15, 16, 17 Jahre her, ins Management zu Zalando geholt. Habe da sozusagen Unternehmertum lernen dürfen, habe eine Ebene unter den Gründern Zalando mit aufgebaut bis zum Börsengang und habe danach meine erste eigene Firma gegründet, im B2B-Handel, also sehr nah an dem Zalando-Modell und habe seitdem die letzten 14 Jahre eigentlich Unternehmen gegründet und in diesen Unternehmen immer Strategie gemacht, Go-to-Market gemacht und Vertrieb, B2B-Vertrieb und bin dann von da, Handel war sehr transaktional, ja, hast du jeden Deal verhandelt, jedes Warenpaket, immer mehr Stück für Stück in so wiederkehrende Recurring-Business-Modelle gekommen, immer mehr in Software rein und mache eigentlich seit 6, 7 Jahren sehr fokussiert nur noch B2B-Software-Themen und Modelle, die nah an B2B-Software dran sind oder diese unterstützen. Und da ganz, ganz viel Sales, ganz viel Vertrieb und da natürlich ganz viel auch Zusammenarbeit mit dem Marketing, weil aus meiner Sicht man das nur ganzheitlich denken kann heutzutage und nicht mehr in Silos. Ja. HubSpot hast du gerade erwähnt, Gregor Hufenreuther war da lange sozusagen der, glaube ich, CEO für Europa oder so. Und der hat immer von Smarketing gesprochen und da ist viel Wahres dran.
Ja, sehr schön. Also von Zalando zu SaaS-Business. Und genau, durch AR Artist, das ist ja nicht nur eine Konferenz, sondern ihr habt ja auch den gleichnamigen Podcast dann auch mit dazu als Plattform. Das heißt, du bist sehr, sehr nah dran an dem, was SaaS-Firmen machen. Und SaaS ist für mich immer so ein Paradebeispiel dafür, wie man es eigentlich auch, sag ich mal, smarter und besser machen kann als im guten alten B2B-Vertrieb. Nicht, dass ich den jetzt irgendwie despektierlich irgendwie betrachten will, hat seine Daseinsberechtigung, die sind seit 100 Jahren so erfolgreich. Ja. Aber SaaS muss man halt irgendwie anders denken, Marketing, Sales verzahnt etc. Und so mit dieser Plattform, dieser Konferenz, die ich übrigens sehr ans Herz legen kann, also wer da noch nichts von gehört hat, unbedingt mal anschauen. Was sind denn so deine Erkenntnisse dann auch in dem Kontext? Also so, wie schaut so ein SaaS-Gründer auf das Thema Vertrieb? Weil du hast jetzt gerade schon gesagt, am Anfang bist du happy um jeden Lead, der da irgendwie durch die Tür kommt und irgendwann merkst du so, oh, irgendwie ist ein bisschen zu viel oder zu wenig Qualität da mit drin. Also wie schauen so die SaaS-Gründer da drauf und was hast du in der Zeit auch gelernt?
Ja, also die schauen da sehr unterschiedlich drauf. Das hängt extrem davon ab, in welcher Phase oder Stage sich die Firma befindet. Ich glaube, so das Standard-Playbook für eine Softwarefirma, und du hast es gesagt, da gibt's, das ist sehr systematisch, das ist sehr datengetrieben und da gibt es sehr, sehr viel guten Content aus den USA, ist eigentlich immer so Founder-Sales zu Founder-Led-Sales zu VP-Led-Sales. Ja, also am Anfang muss ich selber verkaufen und das ist extrem wichtig für meine Prozesse aufbauen, mein Messaging schärfen an den Kunden, die Pain-Punkte vom Kunden verstehen und wirklich verstehen, für welche Kundengruppen hilft mein Produkt wirklich. Ja, also wo kann ich Wert stiften? Dann Founder-Led ist, okay, du baust dir quasi ein bisschen größeres Stage und du baust dir ein Team unter dir. Du bist immer noch sehr, sehr teaminsolviert, aber Teile des Funnels, das kann Marketing sein, was irgendwie rausgelöst wird, wo Lead Generation passiert, das können SDR-Tätigkeiten sein, gehen vom Gründer weg und das Team arbeitet zu, bis hin zu, der Gründer leitet ein Team vielleicht aus 6, 7 unterschiedlichen Leuten, die Vertrieb und Marketing tätig sind. Und dann irgendwann ist, sagt man so, okay, dann sollte die Übergabe für eine weitere Skalierungsphase erfolgen, vielleicht an jemanden, der das die nächste Phase, vielleicht dann so von 2 bis 10 Millionen und weiter, schon mal gemacht hat. Dann gibt es Internationalisierung, neue Märkte. Da guckt man dann, okay, bekommt man am Markt eigentlich vielleicht den Experten, der diese Phase nochmal besser kann.
Mhm. So, das heißt, also dieser Prozess ist, das Playbook ist jetzt, sag ich mal, etabliert und das machen die meisten dann auch so?
Ja, also ich glaube, mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo so gewisse Playbooks oder Sachen, die funktionieren, auch hier bekannt sind. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht anders. Deswegen haben wir auch Artist gegründet als Plattform für den Austausch. Es gibt natürlich auch Modelle, die haben mit Sales-Led gar nichts am Hut. Die kommen auch völlig ohne Vertrieb aus. Sind nicht so viele. Kann man über Product-Led dann an den Markt gehen oder Content- und Marketing-Led. Auch bei Product- oder Marketing-Led ist es meistens so, dass irgendwann es trotzdem eine Layer-Sales gibt. Ja, also jeder kennt DocuSign oder Miro. Das funktioniert schon fast von alleine, aber wenn du dann eine gewisse Unternehmensgröße hast oder die merken, hey, du funktionierst nicht selber, dann rufst dann doch jemand aus dem Vertrieb an. Das heißt, es ist fast überall ein bisschen Vertrieb mit drin.
Mhm. So, und jetzt haben wir das Problem identifiziert oder du, dass viele Unternehmen dann, sag ich mal, vielleicht, oder es krankt dann daran, dass zu viele Leads irgendwie durch die Tür gelassen werden und der Vertrieb beschäftigt sich dann damit. Du hast ja auch gesagt, das bindet erstmal Ressourcen. Kann man ja auch sagen, ja gut, dann haben wir die kurz einmal durchtelefoniert und waren nicht gut und dann konzentrieren wir uns drauf, wo ist das Problem?
Ja. Also genau, ich glaube, es bindet Ressourcen und es führt immer zu einem extremen Überoptimismus. Ne? Also wir haben unterschiedliche Teilnehmer an diesem Prozess und die haben unterschiedliche Ziele im Normalfall. Ja? Und vielleicht, ganz altbekanntes Phänomen, hat der Marketing mal das Ziel, einfach nur Anzahl Leads. Ja? Also egal, wer ist, solange das ein Lead sein könnte und ich meine Incentivierung als Head of Marketing funktioniert, so, dann ist das super. Ja? Genauso im SDR-Team, wenn du das qualitativ nicht unterfütterst, ist auch erstmal jeder Lead, der in die Pipeline kommt, für die als Ziel super. Ist natürlich völlig irrsinnig, weil jeder von diesen Leads muss ja in irgendeiner Art und Weise betreut werden und man steckt Zeit rein und meistens, wenn man es ein bisschen analysiert, sieht man, dass je schlechter die Qualifizierung vorne ist, die Conversions natürlich hinten einbrechen. Und deswegen aus meiner Sicht ist extrem wichtig, dass es für jeden Step in dieser Pipeline und für jeden Stakeholder neben der quantitativen Metrik auch qualitative Faktoren gibt. Ne? Und das sind sogenannte Qualifizierungskriterien, die in einer vernünftigen, sauberen Discovery-Interaktion mit dem Kunden herausgefunden werden müssen. Und nur wenn die gegeben sind, darf eigentlich sozusagen der Lead zu einer Opportunity werden, egal ob der Lead aus dem Marketing kommt oder der eigene Sales-Team kommt oder aus dem Produkt.
Mhm. So, jetzt sagst du, ja, wir brauchen da Qualifizierungskriterien. Ja. Was sind die denn?
Ja, also super Frage. Meistens sind die nicht Alter und Fahrzeugklasse. Ne? Also ich glaube, wenn man das sauber macht, findet man diese Qualifizierungskriterien raus, indem man mit seinen Kunden oder potenziellen Kunden interagiert. Und was wir machen in Firmen, die wir neu gründen, in Firmen, wo ich investiere, ist, wir machen wirkliche Tiefeninterviews sehr, sehr frühphasig mit den Kundengruppen, wo wir eine Hypothese haben, dass das unsere Zielkundengruppe sein könnte. Ja, und verstehen, was sind die Kriterien, die eigentlich gute Kunden brauchen? Das ist dann der initiale Teil. Wenn ich eine große Anzahl von Kunden habe, die schon mal durchgegangen sind durch den Prozess, ja, ich habe eine große Datenbasis, dann kann ich natürlich auch empirisch und statistisch drauf gucken, okay, kann man die irgendwie clustern, dass wir da Faktoren raus haben müssen. Aber vielleicht hat man eine Marketinglösung oder eine Marketingdienstleistung und es ist total relevant, dass der Kunde HubSpot hat, ja, dann sollte ich halt vorne rausfinden, ob der HubSpot hat und den nicht in die Pfanne lassen und dann so nach 4 Monaten Arbeiten feststellen, dass der auf Salesforce arbeitet. Ich bin jetzt sehr plakativ, ne? Aber also das heißt, Qualifizierungskriterium HubSpot ja oder nein, sollte vorne halt rausgefunden werden.
Mhm. Also jetzt, genau, das HubSpot-Beispiel ist extrem plakativ, kann ich auch in der Regel ja outside-in relativ gut sehen. Ja. Manchmal sind es ja auch ganz andere Themen. Also wenn ich zum Beispiel DocuSign im Einsatz habe und ich eine Ablösungssoftware habe, die DocuSign ablösen sollte, das sehe ich ja nicht von außen. Wie gehe ich dann da vor? Wie finde ich sowas raus? Und was sind so typische Beispiele halt eben auch, worauf ich dann achten sollte?
Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, datengetrieben Informationen zu sammeln und die zu bekommen. Die sind qualitativ unterschiedlich gut, aber jetzt um herauszufinden, auf welchem Tech-Stack arbeiten Kunden, gibt es so BuildWith als einen Datenanbieter. Mhm. Kann man, das ist nicht hundertprozentig genau, aber du kriegst schon viele Informationen raus. Wenn ich wissen will, wenn ich organisatorische Informationen brauche, ja, im Unternehmen, hat das Unternehmen Position XY, ja, manchmal von außen nicht erkenntlich, wenn das gerade eine Industrie ist, die nicht so viel auf LinkedIn ist. Na gut, dann muss ich ja diese Information anders beschaffen. Dann kann ich das vielleicht übers Telefon machen. Jemand, der telefonerfahren ist, beim Empfang anruft, ja, und dann mit einem guten Skript diese Information in Erfahrung bringt, es geht. Also, ja, outside-in ist nicht alles sofort bei Google oder ChatGPT ersichtlich, aber es gibt schon nochmal so 3, 4, 5, 6 Layer an Datenprovidern und Möglichkeiten, diese Informationen zu bekommen.
Mhm. Also, das heißt, wenn du sagen wir mal, diese tiefen Interviews führst mit potenziellen Zielkunden, wenn du sagst, so die passen und du merkst dann, okay, das und das könnten die Kriterien sein, zum Beispiel, dass halt eben eine bestehende Lösung abgelöst werden müsste oder sowas, dann würdest du nächster Schritt hingehen und sagen, so, wir telefonieren jetzt einfach mal 20, 30 von denen an und gucken mal einfach, wie wir diese Informationen rauskriegen, um daraus dann so dein Sales-Playbook dann aufzubauen.
Ganz genau. Also ich glaube, das ist eine gute Discovery, also sozusagen eigentlich ein Ersttermin mit einem Kunden nach einem vielleicht Cold Call oder egal über welchen Kanal der kam, aus meiner Sicht sollte 80% im Zuhören bestehen. Ne? Also was ich ganz oft sehe, ist, dass die Leute 80% über ihre Dienstleistung sprechen und über ihren Service und über ihr Produkt und gar kein tiefes Verständnis haben, wo ist der Pain, sind das die richtigen Kunden. Das heißt, dieses Discovery Meeting, das muss so strukturiert sein mit hoffentlich vielen offenen Fragen, vielen Was-Fragen, vielen Wie-Fragen, dass der Kunde ins Reden kommt und ich sozusagen über intelligente Fragetechniken, Mirroring, so von Detailebene 1 auf 2 und 3 komme und den wirklich tiefgehend verstehe und genau diese Informationen so rauskitzel oder in Erfahrung bringe.
So, wie spitz sollte ich denn eigentlich meine Zielgruppe dann auch machen? Jetzt kommt ein SaaS-Founder zu dir und sagt immer, Julius, ne, ich habe gehört, du investierst in tolle Business, ich habe ein mega gutes Business und unsere Zielgruppe sind, das ist im Prinzip für jedes Unternehmen in Deutschland spannend. So. Was sagst du? Oh, mega geil, Riesenmarkt oder Hausaufgaben nicht gemacht?
Ja, in dem Fall würde ich ganz klar sagen, Red Flag, bloß die Finger davon lassen. Ja, weil natürlich gibt es horizontale Businessmodelle, ne? Also sozusagen eine Marketing-Software oder ein CRM, das in jeder Industrie einsetzbar ist. Aber auch die sagen nicht Unternehmensgröße 1 Mitarbeiter bis 20.000, sondern fangen normalerweise auch an mit SMB oder mit Market oder hier, ja, und fangen vielleicht mit einer kleinen Gruppe an. Ja, so. Und in dem Fall würde ich also sagen, okay, das ist Quatsch. In der frühen Phase, aber eigentlich auch während des gesamten Lebenszyklus würde ich immer versuchen, Zielkundensegmente spitz zu definieren oder sehr scharf. Und wenn ich wachse und ich merke, okay, in einem Zielkundensegment 1 habe ich schon eine super gute Marktsättigung und bin da wirklich schon also der Player. Aber es gibt eigentlich vielleicht noch die Hypothese, dass da noch ein anderes Segment gibt, was für uns auch spannend ist. Ja, weil wir da schon die ersten Kunden haben, dann würde ich auch wieder versuchen, dieses zweite neue Segment wieder scharf zu definieren und eher spitz, weil in dem Moment, wenn du es spitz machst, bist du in deiner Kommunikation auch sehr scharf, um auf diese zuzugehen. Ja, du verstehst deren Pains sehr, sehr klar und kannst damit dein Produkt viel besser matchen. Also es hat einfach sehr, sehr, sehr viele Vorteile, das spitz zu machen und dann, wenn man merkt, dass es funktioniert, dann zu erweitern.
Okay. Ist das ein typisches Problem, was du bei Unternehmen siehst, dass die gerne sehr schnell in die Breite gehen wollen, weil es halt irgendwie, sag ich mal, ne, so der Hockeystick-Skalierung irgendwie dann greifbarer zu sein scheint?
Ja, also ich glaube, das ist schon ein Problem, was man sieht und ein Phänomen. Und ich würde aber sagen, dass so dieses noch davor in der initialen Konzeption, wir konzipieren es für so möglichst viele Leute, wie es geht, das noch größere Problem ist. Ja, also weil natürlich genau wie du sagst, erstmal die Hypothese ist, na gut, je mehr Leute das kaufen können, desto mehr Umsatz kann ich machen. Das ist natürlich also wirklich völliger Quatsch. Ja? Aber ja, ich sehe es eigentlich, wenn Leute es schaffen, vorne Zielkundensegment sehr sauber zu definieren, dass die dann auch in der Lage sind, dann nicht in ein Phänomen zu verfallen, dass die dann auf einmal plötzlich breit werden. Ja? Und Seth Dahart, der Sales Advisor bei Point9, einer der bekanntesten Software-Investoren, der sagte immer, Julius, weißt du was, Fischen in einem Holzfass mit einem Fisch drin ist deutlich einfacher als Fischen im Ozean. Ja, und da hat er natürlich total recht. In dem Moment, wenn du sozusagen dein Zielkundensegment auf das Holzfass eindämmst, ja, und du weißt, da gibt's Fische drin, auch wenn es wenige sind, erstmal fängst du die natürlich viel einfacher.
Mhm. So, und jetzt haben wir bei uns ja in der Hörerschaft vornehmlich Marketing-Entscheiderinnen, Entscheider. Ja. So, du hast eher immer eine Sales-Perspektive. Und mein Lieblingssport ist es, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen, weil ich halt eben da auch, sag ich mal, finde, da entsteht immer so das meiste an Magie. Ja. Und jetzt sagst du solche Sachen wie, dann rufe ich da einfach mal an, wo jetzt der moderne Marketer sagt, hör mal, das ist doch hier völlig oldschool, wir sind doch nicht mehr in den 90ern, das mache ich doch alles jetzt digital und online. So, jetzt mal deine Gegenthese dazu. Warum greift man zum Hörer?
Ja, also ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Wir sehen natürlich schon, dass sozusagen moderne Kunden einen Trend dazu haben, und das zeigen auch Daten von G2 und so, dass sozusagen der autonome Software-Einkäufer sich sehr, sehr viel selbst informiert. So, und das ist, glaube ich, auch wirklich so. Und Marketing hat einen extremen Impact darauf, wie erfolgreich auch Vertrieb, wenn die das kalt machen, ist. Ja, weil natürlich sozusagen Informationen, die Kundenprozesse schon haben, Markenbekanntheit, vielleicht sind sie schon mid of the funnel, ein bisschen educated, extrem helfen, dass wenn man da anruft, sozusagen mit dem Kunden in Interaktion kommt. Das, was im Marketing natürlich super schwierig ist, ist sozusagen Interaktion mit dem Kunden. Und in Interaktion mit dem Kunden liegt extrem viel Power und sozusagen sehr viel Effizienz in der angewendeten Stunde Zeit. Und deswegen bin ich jemand, der sozusagen sagt, okay, es ist total relevant, vertrieblich auch darauf zuzugehen, weil das einfach einen extrem hohen Mehrwert hat. Und ich glaube, das, was wir auch sehen, ist, dass eine Mischung aus diesen zwei Disziplinen, je nachdem, wo man die im Funnel ansetzt, darüber kann man streiten, und einen extrem starken Impact hat auf Conversions hinten, auf Deal Sizes und so weiter. Aber klar ist natürlich auch, dass nicht für jedes Modell Sales notwendig ist. Ja, also wie vorhin erwähnt, je kleiner und transaktionaler, desto unrelevanter.
Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also das ganze Thema digitales Marketing, Marketing allgemein, Awareness aufbauen etc.
Total.
Machen, gleichzeitig geh raus und bring die Leute in die Interaktion.
Absolut. Und ich meine, es gibt ja zwei Wege. Es gibt Leute, dass Kunden durch sehr gutes Marketing einfach zu dem Punkt kommen, wo sie Interaktion haben wollen. Gerade wenn die Produkte komplexer werden, kommt man eigentlich auch nicht drum herum, ne? Weil dann schon auch Fragestellungen bestehen. Die andere Sache ist natürlich Cold, wie wir es immer so Cold nennen. Also Sales geht auf potenziell kalte oder angewärmte Leads zu. Und da ist natürlich jegliche Unterstützung vom Marketing relevant. Und ich glaube auch, dass Sales dann großen Mehrwert hat, weil diese Informationen, wenn man die sehr gut systematisiert, aus diesen Gesprächen extrem Mehrwert auch haben für das Messaging im Marketing. Ja, also man kann da super schnell Messaging ausprobieren, man kriegt sofort Feedback, man merkt, wie Kunden reagieren am Telefon, verstehen die, was ich sage. Ja, und wenn man da einen guten Rückkopplungsprozess hat, kann das sowohl für die Produktentwicklung und Produktsoftware oder Service, ist eigentlich egal, als auch für das Messaging, wie ich das Produkt, ja, also kommuniziere, extrem viel verstehen.
Fällt mir gerade ein, ich habe letzte Woche eine Podcast-Episode von dir gehört, wo es um das Thema Cold Calls ja oder nein oder Telefonakquise ja oder nein, war ein schönes Streitgespräch mit dabei, der unter anderem der Olli von Personio, den ich auch schon mal vor Ewigkeiten hier im Podcast hatte. War ganz schön, nämlich zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Cold Calls. Und ich weiß, das wird immer wieder diskutiert. Und wenn du bei LinkedIn Interaktion haben willst, dann mach das Thema Homeoffice oder mach Cold Calling auf. So eins von beiden verfängt immer. Was war dein Fazit nach dem Gespräch? Wird Cold Calling weiter funktionieren? Ist Telefon weiter wichtig oder hat die Gegenthese gewonnen?
Also muss ich mich natürlich jetzt als in dem Fall Moderator des Gesprächs etwas zurückhalten, um nicht parteiisch zu werden, aber ich habe eine sehr klare Meinung darauf. Also ich glaube, neben so Large Language Model Optimization und Sichtbarkeit in LLMs, was gerade sozusagen Thema ist, das man nicht verpassen sollte, ist das Telefon aktuell, glaube ich, relevanter denn je. Warum? Weil die schriftlichen Kanäle, E-Mail und LinkedIn, gesättigter sind denn je. Warum? Weil die Technologie es ermöglicht, sozusagen in hohen Volumina und trotzdem individualisierten Nachrichten über E-Mail und LinkedIn zu versenden oder andere soziale Netzwerke. Und das einfach dazu führt, dass die Inbox extrem geflutet werden. Also ich merke das an mir selbst, aber auch an von dem, was ich höre. Und dadurch die Effizienz der Kanäle sehr nach unten geht. So, und ich glaube, dass menschliche Interaktion am Telefon mit den anderen genannten Vorteilen, die wir gerade gesprochen haben, in Deutschland ein Kanal ist, der noch nicht so gesättigt ist. Ja, der aber natürlich auch am schwierigsten ist, weil du halt nicht irgendwie über einen Sequencer 20.000 Nachrichten pro Tag rausschicken kannst, sondern da brauchst du einen Mensch noch, der muss das können, der muss dafür auch Lust haben, der muss ausgebildet sein, das ist auch ein schwieriger Job. Daher meine, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, also wenn ich zwei aktuelle Hypothesen habe oder wetten, dann würde ich auf Gio gehen oder Leo, wie ihr es wahrscheinlich als Profis im Marketing nennt, und auf Cold Calling plus irgendwie andere Formate, die physische Interaktionen stützen. Das wäre meine dritte These, also physische E-Mails.
So, wir als Agentur, also ich weiß, dass viele unserer Kunden auch outbound telefonieren, zum Teil kalt, sehr, sehr viel auch warm. Das heißt, wir machen die Lead-Generierung und die gehen halt eben auf die Leute, die Interaktion dann haben, vielleicht auch, weil sie Signale wie von Sales-Viewer oder Lead-Feeder oder sowas bekommen haben. Genau. Wie ist so, und du machst das ja auch im Prinzip mit Rap als Geschäftsmodell, dass ihr Kunden, die halt da nicht selber so ein SDR, BDR-Team haben, dabei unterstützt. Ja. Wie ist so eure Erfahrung, was das Thema Erreichbarkeit angeht, weil ich weiß es von einigen unserer Kunden, dass die seit Covid halt totale Probleme im B2B haben, die Leute irgendwie ans Telefon zu kriegen, weil sie im Homeoffice rumlungern, auf gut Deutsch gesagt, oder halt eben einfach so keine Weiterleitung stattfinden, man versandet irgendwie in der Zentrale. Wie ist da so eure Erfahrung?
Also man muss, glaube ich, hier sehr stark differenzieren zwischen Festnetznummer im Büro und Mobiltelefon des potenziellen Entscheiders. Ich glaube, was die Festnetzsituation angeht, Roman, würde ich dem zustimmen. Ich glaube, das ist natürlich deutlich schwieriger geworden aufgrund der von dir erwähnten Homeoffice-Thematik. Auf Mobilfunknummern, die natürlich nicht immer so leicht zu bekommen sind und herauszufinden sind, würde ich das nicht unterschreiben. Also da würde ich eher sagen, da ist die Erreichbarkeit eigentlich gut, weil die Leute halt auch vielleicht nicht im großen Büro sitzen und wenn das Telefon geht, erstmal in eine ruhige Ecke gehen müssen, sondern die vielleicht auch in einer Situation sind, wo sie einfach ans Telefon gehen können.
So, dann bin ich gerade mal ein bisschen neugierig. Also ich stelle jetzt einfach mal ein paar Sales-Fragen und wahrscheinlich auch, weil der Marketer das auch interessieren. Wie viele Calls schaffe ich denn so am Tag, wenn ich jetzt nicht gerade hier wirklich einen auf Drückerkolonne mache und irgendwie, sage ich mal, meine Glasfaseranschlüsse irgendwie durchballere, sondern wenn ich qualifizierte B2B, sage ich mal, Pre-Sales-Gespräche führen möchte? Was ist da eine Schlagzahl, die irgendwie realistisch und qualitativ gut ist?
Ja. Also wir kalkulieren mal auf einem 8-Stunden-Tag und es hängt sozusagen von einem Faktor ab, wie komplex ist sozusagen das Produkt und wie lange dauert ein Gespräch durchschnittlich, wenn ich jemanden ans Telefon bekomme. Davon hängt es ein bisschen ab, ne? Also je länger die Gespräche sind, die ich mit dem Kunden habe, desto weniger Anwahlen schaffe ich. Aber der Top-Level-KPI für Input ist erstmal Anwahlen, also wirklich nur die Telefon. Und da würde ich sagen, schafft man am 8-Stunden-Tag zwischen 100 und 120 Anwahlen, das sollten gute Leute sein, die nichts anderes machen, das muss man natürlich dazu sagen, ne? Also die jetzt nicht noch irgendwie eine E-Mail schreiben dazu und noch LinkedIn machen, sondern wirklich, also singulär, ist das eine realistische Zahl.
100 bis 120, so wie viele Gespräche resultieren daraus?
Hängt ganz, ganz, ganz schwer davon ab, in welcher Industrie bist du unterwegs, was hast du, SMB, Enterprise, wer ist die Zielpersona, können wahrscheinlich zwischen 15 Gespräche, 20 Gespräche passieren. Wenn du Handwerksbetriebe anrufst oder Zahnarztpraxen, wo du, also kleine Unternehmen, weißt sofort, wer der Entscheider ist, Telefonnummer sind vorhanden und die Leute sind auch keinen Laptop gewohnt, sondern haben halt ein Telefon dabei. Also erreichst du super viele und redest mit denen. Jetzt, keine Ahnung, dem CFO im Mid-Market mit einer Company von 500 Leuten, ja, den kriegst du halt nicht so leicht ans Telefon. Daher, das muss man sich, also wir haben da viele Daten für spezielle Industrien, also wer da mal Lust hat, irgendwie das mit uns zu verproben, kann sich gerne melden, dann kann ich für eine bestimmte Industrie oder eine bestimmte Zielgruppensegment der Daten geben. Ganz generalisieren lässt sich es nicht.
So, wenn du dann deinen Leuten Datensätze rüberflankst und sagst, telefonier die mal durch, welche gibst du denen am liebsten? So, sag ich mal, wo du weißt, da haben die Spaß daran, weil die Erfolgsquoten sind gut, etc. Also so, was sind das so für Merkmale, jetzt auch so Top-Level betrachtet? Ja. Damit du sagst, ey, da ist so eine geile Erfolgsquote, nicht die machen 120 Anwahlen, 5% gehen maximal überhaupt die der Nummern stimmen etc. Also was sind so Leads, wo du sagst, boah, mega, gib mir mehr davon?
Also ich glaube, je transaktionaler das Produkt ist und Kunden, die das Einkommen, desto besser. Also so kleine mittelständische Betriebe, würde ich sagen, haben für einen SDR, einen Caller, einen höheren Spaßfaktor oder bessere Erreichbarkeiten und auch mehr Appointments. Du hast natürlich, also das Downside ist, du hast natürlich da auch niedrigere Vertragsgrößen, ja, und brauchst natürlich auch mehr Gespräche und mehr Abschlüsse, während du, wenn du weiter in Mid-Market gehst und bist Richtung Enterprise, ja, machst du weniger Termine und hast schlechte Erreichbarkeit, aber wenn dann ein Vertrag daraus resultiert oder Opportunity, hast du natürlich deutlich höhere Vertragsvolumina. Für den SDR sind, glaube ich, SMB der spaßigere Faktor.
Okay.
Und SMB,
aber
ja.
Genau, aber genau wie du es gerade schon sagst, so richtig, richtig Spaß aus unternehmerischer Sicht machen natürlich dann die großen Verträge auch irgendwo.
Beides, also was sind da? Muss ich sagen, beides, ja. Ne? Also es kommt immer darauf an, was wir mit unseren Kunden machen. Wir machen eine ganz knallharte Return on Investment Case mit dem. Wir sagen, okay, das kostet euch das Produkt. Wir brauchen so, ihr wisst ungefähr, wie viel ihr konvertieren könnt von Opportunity zu Closed Bond, ja, 20-30%. Das heißt, rückwirkend gerechnet, wir brauchen so und so viele Termine pro Monat, damit sich das bei euren Vertragswerten rechnet. Wenn es einer mehr ist, seid ihr schon positiv. Wenn es einer weniger ist, würden wir das in Frage stellen. Und da kommt es wirklich drauf an, aber es kann für beides sehr gut funktionieren.
Mhm. Und was ist so deine Erfahrung? Wann funktioniert es dann wirklich gut? Also was muss vorhanden sein, dass die Leute sich irgendwie intensiv auf der Seite bewegt haben, dass sie irgendwie Sachen runtergeladen haben? Ist die Handynummer das entscheidende Kriterium, dass man direkt durchkommt? So, auf welche Merkmale weist du dann eure Kunden hin, was sie am besten liefern müssen, damit es hinten raus auch wirklich, dass ihr diese Quoten, diese ROI-Berechnung im positiven Sinne dann auch machen könnt?
Also ein ganz, ganz unterschiedliches Set an Maßnahmen. Ich kann mal, glaube ich, ein paar einfach nennen. Also Qualität der Daten, wenig Anrufe und das inkludiert die Telefonnummern auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich, je bessere Daten ich habe zu meinen Personen, die ich anrufen möchte, desto höher sind die Conversions. Information der Erreichbarkeit der Leute, ob die gerade im Meeting sind, ja oder nein. Ja, das ist ja verrückte Information, woher soll ich das wissen? Es gibt Anbieter, die aus den großen Ökosystemen, aus Google und Microsoft, diesen Status lesen können und zur Verfügung stellen. Beschäftigt, ja oder nein. Das heißt, wenn ich nur Leute anrufe, die laut diesem Status nicht beschäftigt sind, habe ich natürlich eine deutlich höhere Chance für Erreichbarkeit. Erstmal, was in den Conversions weiter nach vorne will. Intent, also sozusagen hat eine Person, die ich anrufe, schon selbstständig Interesse an dem Produkt gezeigt oder irgendwelche Hinweise gegeben, dass sie einen Schmerz hat, ja, waren auf der Website, haben irgendwie schon mal mit einem Whitepaper interagiert. Klar, hat einen extrem positiven Effekt auf die Conversions, brauchen wir uns nicht unterhalten, ne? Aber dann auch im Skript, also wenn ich im Gespräch bin, wie gut ist mein Verständnis von diesen Leuten? Schaffe ich es innerhalb der ersten Sekunden, einen Pain zu adressieren von denen, den die wirklich haben, sodass der mir überhaupt in den ersten 10 Sekunden mehr Zeit gibt am Telefon, um sich mit mir zu unterhalten? Ja, das macht er nur, wenn es wirklich relevant für ihn ist. Und da hilft natürlich zu verstehen, okay, haben die diesen Pain? Welcher von, wenn ich 3 Pains adressiere, welcher ist der wichtigste gerade? Gibt es irgendwie Presse? Hinweise oder. Also du siehst, das waren jetzt nur 4 und es gibt nochmal wahrscheinlich 5 weitere. Was das Geschäft halt auch, also warum es wichtig ist, das kann man nicht nebenbei machen, sage ich immer. Cold Calling, das geht nicht, ja. Also du brauchst jemanden, der diese 15 Dimensionen, die da eine Rolle spielen, die ganze Zeit sich anguckt und wirklich fokussiert behandelt. Das macht niemand einfach so nebenbei mit 2 Leuten. Das geht aber nicht. Also nicht gut.
Okay,
man kann es trotzdem machen.
Beim Thema Erreichbarkeit, also ich kann auslesen, ob die Person gerade erreichbar ist oder nicht.
Ja.
Da kriegen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie Datenschutzbeauftragte Schnappatmung, wenn du das so schilderst.
Nee, also das macht man ja per se erstmal nicht selber, sondern da gibt es Betreiber. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du, sag ich mal, bei Microsoft, also Microsoft-Kunde bist mit deinem Unternehmen, gibst du den Consent, dass diese Information geteilt werden kann, weil das ist eine existenzielle Information, weil jemand ja wissen muss, wenn er eine Kalenderbuchung macht, ohne was du da hast, das wissen wir auch nicht, ob du da verfügbar bist. Und diese Information ist überhaupt nicht sozusagen, ja, hat keinen größeren Wert außer ja oder nein. Und es gibt halt Spezialisten, die sich darauf zur Verfügung stellen, über die Microsoft API diese Information herauszubekommen. ich weiß nicht, ob sozusagen, ob es da irgendwelche Bedenken gibt, aber sozusagen du als reiner Nutzer dieser Information, jeder kann das eigentlich machen, weil da sind keine personengebundenen Daten vorhanden, sondern einfach nur ja, nein, erreichbar. Ja, das ist wie ein Besetzzeichen am Telefon. Wenn du anrufst, kriegst du besetzt und das machen die in digitaler Form.
Ah, okay. Kannte ich noch gar nicht. So, du hast das Thema Telefonskript angesprochen. Ja. So, und für mich Übersetzer als Marketer im Prinzip eine gute Landingpage und ein gutes Telefonskript haben eine ganze Reihe an überschneidenden Kriterien. Nämlich, du musst halt irgendwie schaffen, in den ersten Sekunden, sag ich mal, den richtigen Aufschlag zu machen. So, und wenn ich dann jetzt sage, so, Herr Göllner, darf ich direkt zum Punkt kommen? So, das ist so das Standard-Telefonskript, was mal irgendwann ins Netz geblasen worden ist, dass man immer sagen muss, darf ich direkt zum Punkt kommen? So, damit fängt jeder dritte Cold Call, der bei mir landet, an. So, aus meiner Sicht nicht mehr die beste Idee. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Telefonskript aus?
Ja, also ich glaube, der Punkt, der da sozusagen adressiert ist, ist eigentlich so ein bisschen überhaupt Einverständnis zu bekommen, dieses Gespräch weiterzuführen. Und das ist schon am Anfang auch sehr, sehr wichtig. Und da gibt es unterschiedliche Dimensionen, die sozusagen erstmal so einen Consent abholen. Ne? Also jetzt gar nicht datenschutzrechtlich gesehen, sondern eher zwischenmenschlich gesehen. Da spielt die Stimme eine Rolle, da steht eine Rolle, wie sympathisch wirkt jemand in den ersten Sekunden. Und da ist schon, wie sage ich immer, der Punkt, hey, Sie werden es kaum glauben, das ist ein Cold Call, haben Sie dennoch vielleicht 30 Sekunden für mich oder 32 Sekunden? Dieses ersten Konsens zu machen, das ist super schwer und den sollte man aber holen, ja, weil nichts ist schlimmer, als sofort drauf loszureden. So. Und wenn man den hat, dann ist, glaube ich, der zweite wichtige Schritt, wirklich einen Pain zu adressieren. Und dann sagt man so, Herr Müller, wir sehen bei anderen Marketingverantwortlichen wie Ihnen, dass irgendwie die Datenhygiene im HubSpot immer ein riesengroßes Thema ist und es viele Duplikate gibt und die aktualisiert. Oder noch besser, wir sehen das bei anderen Marketingverantwortlichen, wie zum Beispiel bei unseren Kunden XYZ, so dass es ein Thema ist. Ist es bei Ihnen auch ein Pain? So, und im besten Fall weiß ich das schon, weil ich gut recherchiert habe. Und da holt man sich dann eigentlich so das zweite Jahr ab. Und dann haben Sie Interesse, dass ich Ihnen mal kurz ein paar Informationen habe, wie wir das mit anderen Kunden lösen. So, und dann hat man so ein Wasserfallprinzip, wo man von einer Ebene in die nächste kommt, aber der erste Teil, ich komme direkt auf den Punkt, würden wir nicht machen, Robin, aber so Consent abholen, ist schon wichtig.
Mhm. Und Club. Dann.
Das ist wie früher im Club, ja? Also wenn man sozusagen mal eine fremde, sympathische Person gesehen hat und du gehst dahin, dann werden die ersten 5 Sekunden, egal wie man sozusagen ins Gespräch kommt, einen großen Einfluss darauf haben, ob derjenige mit dir vielleicht noch ein Getränk nimmt und weiterspricht oder nicht. Und das ist am Telefon wirklich genau das Gleiche.
Also auch nicht den Hochzeitsantrag direkt machen, genau. Sondern da auch erstmal sagen, genau, Consent abholen, Pain adressieren, bist auch unzufrieden mit deinem bisherigen Partner.
Genau. Ist immer vielleicht so, ich komme mal direkt auf den Punkt, wollen wir los? Ist halt schwierig, ne? Das ist wirklich, also es ist ein wesentlicher Punkt. Menschen, das ist der große Vorteil von uns Menschen, wir entscheiden uns natürlich auch super schnell über Sympathie oder Antipathie. Das hat Positives und Negatives evolutionär bedingt. Aber wenn man es schafft, sozusagen da vorne öfter mehr zumindest einen gewissen Sympathiefaktor zu zeigen, natürlich hat man es einfacher dann oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, in ein Gespräch zu kommen.
So, und jetzt haben wir dann, genau, wir haben dann den Pain adressiert und haben halt eben vielleicht auch das im richtigen Kontext gemacht für die Branche, vielleicht den Wettbewerber mit ins Spiel gebracht etc. und sagen dann, wir haben da eine Lösung für. So, und dann sagt der Gegenüber, aktuell für mich nicht relevant. Ja. So, was mache ich dann? Gehe ich weiter auf den Nerv und sage vielleicht doch? Oder wie kann ich ein Follow-up machen, wenn ich da schon mal so ein Nein bekommen habe? Kann ich da irgendwie, wie kann ich die Tür aufhalten?
Ja, also vorab, in solchen Situationen kann man nicht immer die Tür aufhalten. Das ist auch da ein statistisches Game. Aber Einwandbehandlung ist in so einem Gespräch natürlich sozusagen, je länger das Gespräch geht, wird immer wichtiger, weil es werden natürlich Einwände kommen vom Kunden. Ist zu teuer, gerade kein Budget, haben wir gerade versucht, haben gerade andere Themen und so weiter. Und da muss man mit dem Kunden, also müssen wir mit unserem Kunden einfach sehr gute inhaltliche Aspekte herausarbeiten. Meistens in so einem Fall referenziert man auf mit Neugierde und erstmal Wohlwollen auf den aktuellen Anbieter und sagt, das ist cool, dass Sie sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, sehen wir nicht so oft, Sie sind da ja schon relativ weit. Gibt es denn was, wenn Sie jetzt ein weißes Blatt Papier hätten und freie Wünsche, was würden Sie sich denn wünschen, was müsste denn bei Ihrem aktuellen Anbieter besser laufen? So, und mit einem gewissen Witz. Und im Normalfall merkt man dann schon, wenn die Leute ehrlich sind und ins Reden kommen, sind sie zufrieden mit ihrer aktuellen Lösung? Ja, sind sie eher unzufrieden? Wenn sie unzufrieden sind, hat man schon mal eine gute Chance. Ja, also klar wird er erstmal versuchen, gewisse Distanz zu haben, ist immer noch ein Cold Call. Wir reden jetzt nicht nach 2 Stunden und haben keine persönliche Beziehung. Aber wenn du einen guten, wenn jemand sehr gut am Telefon hast, wird er versuchen, mehr und mehr Informationen zu extrahieren und den anderen, ja, also den du anrufst, durch sein eigenes Reden dazu zu bringen, dass er darüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht doch 30 Minuten Zeit hat, um da mal in eine Demo zu gehen und sich das Produkt anzugucken. Weil Neugierde geweckt wird, also Best Practice geweckt wird, so.
Also das Ziel vom Cold Call, wie kalt ist ja dann immer, ja. Depends, ne? Ist dann im Endeffekt den Folgetermin zu initiieren, ja. In den seltensten Fällen wahrscheinlich dann irgendwie die direkte Transaktion.
Absolut, eigentlich nie die direkte Transaktion, das sind immer 2 Ziele, erstens Folgetermin terminieren und zweitens, was wir vorhin besprochen haben, bestimmte Informationen müssen in diesem Erstgespräch qualifiziert werden, herausgefunden werden, sonst darf der 2. Termin gar nicht stattfinden, weil sonst sind wir genau bei dem Thema. Zu viel Müll in der Pipeline und dann wird es hinten raus für alle frustriert. Daher ist das 2. Ziel ist immer bestimmte vordefinierte Kriterien in dem 1. Ziel in Erfahrung zu bringen.
Okay, das heißt, die Terminquote ist dann im Prinzip die KPI, die du dir da anschaust?
Genau, also qualitativ, also ja, so sind auch unsere Projekte mit unseren Kunden bei Rep strukturiert. Es gibt immer einen Retainer und es gibt eine erfolgsbasierte Komponente und die ist wirklich geknüpft an vereinbarte Termine und nicht nur einfach vereinbarte Dinge, sondern Sales Accepted Leads. Das heißt, Termine, in denen alle Kriterien, die wir herausfinden müssen, sauber qualifiziert wurden. So. Und so sind wir incentiviert als Dienstleister und so incentivieren wir auch unsere Leute am Telefon. Das heißt, es ist ein totales Alignment der Interessen, dass alle an der gleichen Thematik arbeiten.
So, und wenn du jetzt Marketingverantwortlicher oder sagen wir mal CRO, Chief Revenue Officer bei einer SaaS-Firma, einer aufstrebenden SaaS-Firma wärst, wenn wir jetzt gerade beim Thema Kennzahlen sind, komme ich gerade drauf. Was wären so in deinem Dashboard die Kennzahlen, jetzt unabhängig von Cold Calls, die bei dir ganz oben stehen würden und welche wären so darunter? Was sind so die Zahlen, die du dir anschaust, vielleicht auch aus einer Perspektive als Investor, wo schaust du bei den Unternehmen drauf?
Also das ist sehr unterschiedlich je Stage. Ich glaube, am relevantesten ist es erstmal, also 3 Phasen. Ich glaube, so frühphasig im Funnel Pipeline generated. Ja, also sozusagen, wie viel Pipeline es wurde generiert und ist auch wirklich qualifiziert. Das Thema, was wir gerade hatten. Ja, also es muss wirklich qualifizierte Pipeline sein. Dann ist natürlich irgendwie contracted new ARR oder MRR. Also sozusagen wirklich der Wert des Neukundengeschäftes, der passiert. Ja, so, also das ist, glaube ich, so das Tolle. Und dann hinten raus, wir sprechen im SaaS und so über Net Revenue Retention. Ja, also ganz vereinfacht gesagt, Upsells und Contract Expansions. Jetzt real betrachtet zählen da noch ein paar andere Sachen hinein, aber das wäre so das Thema für, wie zufrieden sind meine Kunden, schaffen wir es aus bestehenden Kunden, mehr Geschäft zu machen. Ne? So, und dann da runtergebrochen, können wir jetzt in alle der 3 Themen reingehen. Es steht halt ein riesengroßes Gerüst, hängt ab von den Motions, also den Kanälen, die ich bespiele, hängt ab von den Segmenten. Also da wird eine sehr fragmentierte Matrix drauf, insbesondere wenn ich mehrere Zielkundensegmente habe und mehrere Länder. Ja. Aber so würde ich oben anfangen.
So, und jetzt bist du vornehmlich jetzt davor immer im, sagen wir, B2B-SaaS-Bereich, also jung, dynamisch im B2B-Segment unterwegs gewesen. Mit Rep arbeitet ihr, aber wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Rep ist nochmal Revenue
Excellence Partners, genau.
Revenue Excellence Partner. So, da arbeitet ihr aber, glaube ich, auch nicht nur für die jungen Dynamischen, sondern habt auch ein paar ältere Unternehmen. Nur junge?
Nee, also es ist total agnostisch und wir machen das auch gar nicht sozusagen am Alter des Unternehmens fest, weil natürlich ein Riesenvorteil bei vielleicht Nicht-Software-Unternehmen ist, dass die schon eine ganz gute Historie haben, dass die super starke Produkte haben, die auch eine starke Brand. Also wir arbeiten da mit vielen zusammen. Es gibt so ein paar Einschränkungen, die wir als wichtig erachten, Robin. Das erste ist, unsere Kunden müssen selber Product-Market-Fit haben. Also deren Produkte müssen am Markt akzeptiert sein. Ne? Also wenn der Kunde selber noch sein Produkt gar nicht verkaufen kann, ist immer für uns ein Warnzeichen. Ja? so, das ist jetzt beim Mittelstand und der Industrie nicht der Fall, aber im Softwarebereich. Ne? Das zweite Thema ist, es gibt nach oben hin so ein bisschen Beschränkungen, was die Vertragsgrößen angeht. Es gibt so Themen, die zu enterprisig sind. Ja? Also wo vielleicht Kunden in Summe nur 100 Accounts haben, an die überhaupt verkaufen können in einem bestimmten Markt. Und da sagen wir, hey, da ist jetzt sozusagen Calling nicht das richtige Instrument. Da müsst ihr Account-Based Selling machen. Da braucht ihr jemanden, der den ganzen Cycle betreut, der über Monate Relationship Building macht und so. So, und so haben wir selber für uns auch noch 1-2 weitere Kriterien. Aber wir arbeiten super viel mit Agenturen zusammen, sehr erfolgreich. Wir arbeiten mit Professional Services zusammen, auch mit Hardware-Produkten. Also ist sehr, sehr agnostisch. Gucken wir uns immer im Einzelfall an.
Mhm. So, was können SaaS-Firmen, aufstrebende, sage ich mal irgendwie, ne, die sage ich schon, so Product-Market-Fit ist da und sowas, was können die eigentlich von so einem 80 Jahre alten deutschen B2B-Mittelständler lernen?
Oh, also ich glaube, die können viel lernen. Ich glaube, als allererstes ist so langfristige Kundeninteraktion und Vertrauensaufbau ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Aus meiner Erfahrung auch kapitaleffiziente Entscheidungen. Also ja, Mittelständler sind manchmal auch aufgrund ihrer Organisationsstruktur natürlich etwas langsamer im Entscheiden, aber sie sind sehr, sehr durchdacht, sehr clever. Wenn eine Entscheidung auf dem Tisch ist, wird die sehr stark abgewägt, wird sehr gut untersucht und wenn sie dann getroffen wird, auch verfolgt. Da sind, glaube ich, so moderne Softwareunternehmen agiler vorne, aber auch manchmal nicht so clever und durchdacht. Das ist ein weiterer Punkt. Ich glaube, es gibt noch unzählige mehr. Also ich glaube, in meinem Kopf, ist das immer ein extrem starkes Synergiespiel, wo beide Seiten, Robin, extrem viel voneinander lernen können, ja.
Und deswegen drehen wir es jetzt einfach mal um. Ja, so, was kann der 80 Jahre alte Schraubenhersteller aus dem schwäbischen Land von einer B2B Berlin SaaS Company lernen?
Ich glaube, die Software-Companies haben meistens die Charaktereigenschaft, dass die technologisch sehr agil und auf dem neuesten Stand sind. Und diese Technologien in eine Organisation reinzutragen, das ist meistens gar nicht so schwer. Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Sachen genannt. Also die Erreichbarkeit von Leads per se ist wahrscheinlich für jedes Businessmodell der Welt relevant, weil es einfach dazu führt, dass die Leute mehr Leute ans Telefon bekommen. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen, die gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz tagtäglich passieren. Und ich glaube, da sind Softwareunternehmen sehr stark drin, diese neuen Sachen zu probieren, zu iterieren und dann da, wo es Sinn macht, die einzusetzen. Da, glaube ich, ist sehr viel Innovationspotenzial, die unsere starken Industrieunternehmen nutzen können.
Sehr schön. So, mit Julius Göllner von AR Artist oder Artist und Rap habe ich über Sales gesprochen und über die Qualität von Leads, weil seine These vor ein paar Wochen in Bochum war, die Tür für Leads sollte härter sein als die vom Berghain. Was er damit meint und was wir jetzt daraus gelernt haben, das fasse ich mal soweit zusammen. Denn das größte Problem von schlechten Leads ist, dass sie Ressourcen verschwenden, denn jeder Lead bindet Ressourcen und wenn du deine Sales-Leute, was eine der wertvollsten Ressourcen eigentlich in einem Unternehmen ist, auf schlechte Leads schickst, dann verbrennst du ihre Zeit und vor allen Dingen dann auch im nächsten Schritt ihre Motivation und lässt dadurch halt eben, ja, verbrennst einfach eine Menge Kohle und das könntest du eigentlich auch da reinstecken, in gute Leads das rein zu investieren. Viele Leads sorgen zwar dafür, dass das irgendwie alles total gut aussieht, aber Julius hat so schön gesagt, dass es führt zu einem gewissen Überoptimismus. Das heißt, viele Leads sorgen dafür, dass es alles irgendwie rosig aussieht, aber hinten raus, ja, Umsatz ist dann doch ein bisschen entscheidender. So, deswegen ist es wichtig, dieses Thema strukturiert anzugehen. So, da sind SaaS-Unternehmen meistens sehr gut drin aufgestellt. Das heißt, dass sie strukturiert das ganze Thema Marketing und Vertrieb aufbauen und Schritt für Schritt diese einzelnen Funnel-Stages dann halt eben kennenlernen. Und je besser sie sie kennen, umso besser werden sie dann auch outgesourced beziehungsweise an einzelne Stellen in den Unternehmen dann weitergegeben. So. Entscheidend, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, ist es, dass du deine Kunden kennst. Also ich meine, es ist jetzt, wir machen einen Marketing-Podcast. Es ist schade, dass wir es erwähnen müssen, aber bevor wir es wieder vergessen, geh nicht davon aus, dass dein Produkt toll ist und dass dein Produkt für jeden geeignet ist, sondern pick dir deine Zielkunden raus. Guck, wer sind wirklich, wer ist dein ICP oder wer glaubst du ist dein ICP und führe tiefen Interviews mit denen. Lerne sie kennen, lerne ihre Painpoints kennen und stelle vor allem sehr, sehr viele Fragen. Das heißt, wie so oft im Leben, 80% zuhören, 20% selber reden, ist dann eine ganz gute Ratio, sodass du dann verstehst, ist das Produkt wirklich für diese Zielgruppe geeignet, ja oder nein? Und wenn nein, musst du halt nochmal tiefer gehen. So, dafür, bevor du wirklich halt eben auch in dieses Thema, sag mal, Lead-Generierung und dann Skalierung der Lead-Generierung reingehst, find erstmal raus, wen musst du denn überhaupt erreichen. So. Und da ist dann halt erstmal halt auch diese Tiefe so unglaublich wichtig. Und wenn du diese tiefen Interviews führen willst, ist nicht der erste Weg zu LinkedIn und Leute anschreiben, sondern guck, dass du Leute ans Telefon kriegst und dann eben wirklich diese Interviews 1:1 führst, um da halt eben dann auch dieses Gefühl für zu bekommen. So, wenn du dann weißt, wer sind eigentlich meine Zielkunden, dann sagt Julius, ist das Telefon nach wie vor im B2B ein unfassbar wichtiger Hebel. Das heißt, das Telefon ersetzt nicht Digitalmarketing und Digitalmarketing ersetzt nicht das Telefon, sondern diese beiden Sachen in Kombination sind eigentlich super mächtig. Du kannst über Marketing halt die Leute auf dein Unternehmen aufmerksam machen, du kannst sie anreizen, du kannst halt eben für Interaktion online sorgen und die Leute dann ans Telefon zu kriegen, macht den SDRs oder wie auch immer du die Menschen, die für dich telefonieren nennst, deutlich mehr Spaß. Wie viel kann man eigentlich so telefonieren am Tag? 8-Stunden-Tag, 100 bis 120 Anwahlen sind möglich. Wow, ich bin froh, dass ich kein Telefonist bin, wie ich tatsächlich bin. Aber du musst diese Anwahlen machen, um deine 1, 2, 3 bis 20 Gespräche pro Tag halt eben auch dann zu machen, um dann mit einem guten Gesprächsleitfaden als erstes mal so diese Verbindung aufzubauen, das Commitment abzuholen, dass ihr miteinander sprechen könnt, zu adressieren, was ist eigentlich deine Lösung für das Problem der Zielgruppe mit der Hoffnung, dass auf der Basis die Leute sagen, oh ja, ist spannend, lass uns mal einen Folgetermin mit einer Demo oder was auch immer machen. So, die Qualität der Daten für diese Telefonate ist entscheidend. Das heißt, Telefonnummer mit Durchwahl ist das erste Kriterium, weil sonst hast du sehr, sehr viele Anwahlen ohne Erfolg. Spannender Aspekt, den ich noch gar nicht kannte, ist das Thema Erreichbarkeit. Du kannst bei vielen Unternehmen auslesen, ob diese Person gerade erreichbar ist, ja oder nein, weil es im Google Meet oder Google Kalender oder in Microsoft Teams hinterlegt wird. Hat die Person Interesse schon gezeigt, also sind Intent-Daten da, die Person war auf deiner Produktdetailseite, hat sich eine Case Study runtergeladen etc., ist natürlich super wichtig und dann brauchst du einen guten Telefonisten, der halt eben dann auch diesen Pain adressiert. Gutes Telefonieren ist kein Hobby, ist auch nichts, was irgendwie ein Marketer, ein Produktmanager nebenbei macht, sondern das ist, lass da Profis ans Werk, die nichts anderes machen, nicht abgelenkt werden, nicht noch E-Mails schreiben müssen, sondern einfach nur telefonieren. So, und das Ziel sollte sein, eine sehr, sehr gute Quote aus Anwahlen, Telefonaten und mit Sales Accepted Leads Folgetermine zu vereinbaren. Auf der Basis kannst du halt eben dann wirklich deine Outbound-Aktivitäten sehr, sehr gut optimieren. Das Ganze macht aber erst Sinn, wenn du wirklich Product-Market-Fit hast, weil sonst telefonierst du dich wund und nachher kommt kein Umsatz bei rum. Selbst wenn du Termine generierst, Umsatz bleibt nicht hängen, wenn dein Produkt nicht gut genug ist. Und noch was zum Thema Positionierung fällt mir gerade ein, wo wir eingangs drüber gesprochen haben. Lieber im B2B spitz reingehen, in einem kleinen Wasserfass fischen und nicht im Ozean fischen und nicht für jeden irgendwie beliebig sein, sondern sehr spitz reingehen. Und wenn du da eine hohe Durchdringung hast, dann den nächsten Markt aufmachen, um da entsprechend dann halt eben auch, sag ich mal, eine hohe Erfolgsquote auch zu haben. So, jetzt haben wir viel über SaaS gesprochen. Was können eigentlich klassische B2B-Mittelständler von SaaS-Firmen lernen? In erster Linie so der effiziente Einsatz auch von Technologie und auch diese Schnelligkeit und Agilität. Umgekehrt, was können SaaS-Firmen von den erfahrenen B2B-Mittelständlern lernen? Nämlich dieses Thema Vertrauen und langfristiges Denken und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und clevere Entscheidungen treffen. Also wenn ihr gerade mit ganz viel VC-Geld zugeschüttet worden seid, dann ist es sehr, sehr schwer, kapitaleffiziente Entscheidungen zu treffen, weil genug Geld da ist. Wenn das Geld knapper wird, dann fangt ihr auf einmal damit an. Also fangt doch einfach direkt damit an. So, das ist ein Learning, wo, glaube ich, der Mittelstand wirklich sehr, sehr weit vorne ist. Das habe ich jetzt alles mitgenommen, Julius. Müssen wir noch was ergänzen?
Ich finde, du hast das super zusammengefasst, Robin. Vielen, vielen Dank dafür und beeindruckend, dass du das so schnell hingekriegt hast.
Sehr schön. So, wer das Thema SDR as a Service, also wer vertiefen will, also wer jetzt sagt, ich würde gerne mehr Outbound machen, aber irgendwie ist das nicht in unserer DNA drin, wir haben nicht den richtigen da drin, wir wissen nicht, wie es richtig geht. Meine Empfehlung, einfach mal den Julius oder seinen Kompagnon Julius einfach auf LinkedIn anhauen, nach Rap suchen. Wir packen auch alles in die Shownotes mit rein. Und wer tiefer in die ganze SaaS-Marketing- und Sales-Materie eintauchen will, auf jeden Fall AR Artist Conference oder Artist Conference, mit Doppel-R geschrieben, in Berlin. Wann war es nochmal? 9. Oktober?
Genau, am 9. Oktober quasi nach eurem Exceptional Event mit HubSpot zusammen findet direkt der Summit statt. Und genau, also ladet euch herzlich ein, ist natürlich für Softwareunternehmen relevant, aber auch für alle, die vielleicht überlegen, in Softwareprodukte zu gehen oder in Subscription-Produkte. Daher freue mich, wenn ihr Lust habt zu kommen.
Alle Links dazu in den Shownotes, genau, auch zu unserem Pre-Event, das ist kostenlos. Sehr, sehr spannende Themen. Wir haben einen AI-Schwerpunkt, wie sollte es heutzutage anders sein? Marketing und Sales steht auch im Fokus, also wird eine schöne, lustige Runde. Wir haben tolle Leute auf der Bühne und auch schon die Leute, die sich bisher angemeldet haben, sehr, sehr spannende Leute zum Thema Networking. So, lieber Julius, danke dir für die Einblicke. Es war wie immer ein großes Fest, mich mit dir austauschen zu können.
Vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche euch allen eine gute Restwoche, die zuhören, und freue mich spätestens auf Berlin mit dir, Robin.
Wunderbar, dann sage ich bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.